Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserer 131. Folge beim Podcast Schwestern in Zion. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sprechen in dieser Woche über ein einziges, aber recht langes Kapitel. Das ist Lehre und Bündnisse 76. Und wie immer schauen wir uns einmal die Geschichte dahinter ein bisschen genauer an. Das ist auch ein bisschen mehr heute und das ist auch eine längere Geschichte, auch eine Geschichtsbetrachtung voller Extreme, von großartig bis grauenvoll. Also wir befinden uns gerade im Februar 1832 und Joseph und Sidney sind im Winter mit der Übersetzung der Bibel beschäftigt gewesen. Mitte Februar sind sie jetzt gerade beim Johannesevangelium und lesen von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Und Joseph fragte sich zu diesem Zeitpunkt, ob es denn über den Himmel und die Errettung der Menschheit nicht noch mehr zu erfahren gäbe. Wenn Gott seine Kinder gemäß seinen Taten richten wird, dann würde dieses traditionelle Konzept von Himmel und Hölle ja eigentlich nicht reichen. Also fand ich schon sehr cool, dass er auf diese Gedanken kam, ne? Dass es eigentlich nicht ausreichen kann, weil es dieses Schwarz und Weiß, Gut und Böse, so, dass das viel zu wenig wäre. Am 16. Februar ist es so, dass während einer Versammlung mit anderen Ältesten Joseph und Sidney gleichzeitig dieselbe Vision haben. Sie sehen den Himmel und den himmlischen Vater auf einem Thron sitzen und Jesus Christus zu seiner rechten Hand. Und sie sehen das vorirdische Dasein und die Reiche der Herrlichkeit. Und das ist die Offenbarung, die wir heute als Lehre und Bündnisse 76 kennen. Dort wird erklärt, dass der Herr die telestiale Herrlichkeit für diejenigen vorsieht, die, also vereinfacht gesagt, auf der Erde schlecht waren und nicht umkehren wollten. Die terrestriale Herrlichkeit für diejenigen, die ein anständiges Leben geführt haben, aber das Evangelium Jesu Christi nicht vollständig angenommen oder befolgt haben. Und die celestiale Herrlichkeit für diejenigen, die Christus annehmen, die die Bündnisse eingehen und halten und dadurch dann die Fülle von Gottes Herrlichkeit ererben können. Ganz kurz und vereinfacht gesagt. Sehr viel schöner und intensiver und detaillierter steht es auch nochmal dann eben in deren Bündnisse 76 drin. Das ist ganz süß. Während Sidney und Joseph diese Vision haben, sagen sie sich immer so gegenseitig, was sie gerade sehen. Und er so, ja, ich sehe das auch. Oh, ich sehe das auch. Also sie sind nicht so zusammen irgendwie in so einer virtuellen Realität sozusagen und sehen sich gegenseitig, sondern sie müssen so ein bisschen abklären, so, ja, ich bin genau da, wo du jetzt auch gerade bist. Wie cool. Aber sie sehen halt dasselbe. Und es ist so, nach der Vision, als die Vision zu Ende ist, eine sehr intensive und lange Vision ja auch, ist Sidney völlig fertig. Schwach und bleich wird er beschrieben und überwältigt von dem, was er da gesehen hat. Und Joseph muss grinsen, als das so ist. Und er sagte dann, zitiert, Sidney ist nicht so daran gewöhnt wie ich, sagt er. Also Joseph hat es schon ein bisschen Erfahrung mit Visionen und was das bedeutet für den Körper und den Geist. Diese Vision ist nicht nur besonders für Joseph und Sidney, sondern sie verbreitet sich schnell innerhalb der Kirche. Das ist ein Thema, was alle wirklich sehr interessiert, weil bisher nun mal nur dieses einseitige oder dieses vereinfachte System von Himmel und Hölle bestand, was ja eigentlich eher so die Geisterwelt eigentlich beschreibt, ne? Dieses klassische Konzept, das wir in anderen christlichen Kirchen oder generell in Religionen haben, ist eigentlich eher die Beschreibung der Geisterwelt. Und die nähere Beschreibung des Himmels und diese genauen Details, die setzen alle in Aufregung. Leider nicht nur positive. Natürlich nahmen viele Heilige diese neu offenbarten Wahrheiten über den Himmel sehr gerne und sehr schnell an. Aber es gab auch welche, denen es schwer fiel, ihre bisherigen christlichen Ansichten, viele kamen ja auch aus anderen Konfessionen, mit dieser Vision irgendwie in Einklang zu bringen. Sie fragten sich, ob das gerecht ist, wurden in so einem Himmel nicht zu viele Seelen errettet, ne? Also dass es vielleicht, dass es so ein bisschen zu schwammig wäre und ah, der hätte gar nichts im Himmel zu suchen. Also die haben sich viele Fragen gestellt, auch teilweise, weil sie nun mal mit diesem Schwarz-Weiß-System aufgewachsen waren. Und ein paar Heilige verwarfen die Offenbarung sogar und kehrten aufgrund dieser Offenbarung über dem Himmel der Kirche den Rücken. Das finde ich krass. Auf der einen Seite kann man verstehen, dass es eine ganz neue Sache ist. Ich selbst bin mit diesem Wissen aufgewachsen und für mich ist es keine Überraschung. Aber auf der anderen Seite ist das eine Sache für mich, die das Evangelium logisch macht für mich, wie der Himmel ist und die für mich die Liebe Gottes besonders hervorhebt. Nämlich, dass es nicht um irgendeine Verurteilung geht, sondern dass jeder so nah wie er einfach nur kann, zu Gott zurückkommen soll. Diese Liebe, dass er möchte, dass wir so nah wie möglich bei ihm sind und er das möglich macht. Das zeigt für mich dieser Plan der Erlösung bzw. diese Aufteilung, dieses System Himmel. Es blieb nicht dabei, dass die Heiligen nur über diese Vision sprachen. Und da sie da schon viel Kontroverse auslöste, war das auch in der Öffentlichkeit nicht anders. Also es war nichts, was irgendwie verheimlicht wurde. Es kam irgendwann nach außen und diese Vision weckte bei den Außenstehenden vor allen Dingen Wut. Und so passiert es, dass zu dieser Zeit, kurz nachdem Joseph und Sidney die Vision empfangen hatten und sie auch an die Öffentlichkeit kamen, dass ein paar Männer sich sammelten und sich die Gesichter schwärzten, Teer und Federn im Gepäck zu Josephs Haus sich aufmachten. Der eine oder andere wird diese Geschichte kennen. Ich habe ein paar mehr Details darüber erfahren, als ich diese bisher wusste. Aber es ist eine sehr schreckliche Geschichte. Wir gehen sie trotzdem durch, weil wir sehen, was der Prophet, was die Menschen hier für die Wahrheit durchgemacht haben. Das finde ich nicht unwichtig. Also diese Männer kommen mitten in der Nacht zu Josephs Haus. Es war so, dass Emma noch wach war, weil sie sich um die Zwillinge, die sie vor kurzem adoptiert hatten, kümmerte. Die beiden waren gerade an Masern erkrankt. Und die Männer stießen die Tür gewaltsam auf und packten den schlafenden Joseph, der die Babyschicht nämlich davor hatte und jetzt gerade geschlafen hatte, packten Joseph und schleppten ihn aus dem Haus. Joseph wehrte sich, versuchte es zumindest, und daraufhin wurden die Männer aber nur ärgerlicher und prügelten und würgten ihn, bis er bewusstlos war und sie ihn wegschleppen konnten. Als er wieder zu sich kam, lag er auf einer Wiese und unweit von ihm sah er Sidney Rigdon liegen, der aussah, als ob er schon tot wäre. Die Männer versuchten erst, Joseph Säure einzuflößen, aber er wehrte sich so stark, dass er dies noch verhindern konnte. Daraufhin zerkratzten sie seine Haut, gossen ihm Teer über den Körper und in seinen Mund. Sie schütteten Federn über ihn und flohen augenblicklich. Als die Männer weg waren, riss Joseph sich schnell diesen Teer, soweit er das konnte, aus dem Mund und schnappte nach Luft, weil der natürlich seine Atemwege verstopfte. Es brauchte einige Zeit, bis er wieder aufstehen konnte, nach all der Prügel, nach der Ohnmacht, nach all diesen Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, und dann in der Lage war, nach Hause zu gehen. Als er zurückkam, war Emma natürlich in großer Aufregung. Sie hatte ja mitbekommen, dass er mit verschleppt wurde, und sie erschrak erst einmal, weil er so entstellt war, dass sie ihn gar nicht erkannte auf den ersten Blick. Und die ganze Nacht war sie gemeinsam mit Nachbarn, die das mitbekommen hatten, damit beschäftigt, Joseph die Federn und den Teer von der Haut zu entfernen. Sidney wurde auch gefunden auf der Wiese. Er war nicht tot und hatte so starke Kopfverletzungen, dass er fantasierte und einige Tage dem Tode nah war, bis er sich dann doch endlich erholte. Joseph hatte schwere Verletzungen und große Schmerzen. Trotzdem wollte er sich nicht geschlagen geben und nahm sogar eine Gelegenheit zum Predigen wahr, die er schon für den nächsten Tag geplant hatte, stand mit seinen Verletzungen, so gut es ging, gesäubert vom Teer und von den Federn, vor den Heiligen und hielt seine geplante Predigt, zu der auch ein paar Gesichter, die aus der Nacht zuvor kannte, kamen, um zu sehen, was mit ihm wäre. Und die Leute waren sehr, sehr verwundert, dass sie ihn nicht gestoppt hatten mit dieser Aktion. Leider ist es so, dass in Folge wahrscheinlich der Zugluft, die an diesem Abend in das Haus kam, später einer der Zwillinge starb, die Emma und Joseph ja adoptiert hatten und die an diesem Abend mit Masern krank gewesen waren. Das waren die Opfer, die aufgrund des Hasses der Menschen gebracht werden mussten, wegen einer der wunderbarsten Visionen der Wiederherstellung, meiner Meinung nach. Und das ist eine Geschichte, die großartig und gleichzeitig richtig schlimm ist. Und uns zeigt, was Liebe und wunderbare Visionen auslösen können, wenn die Menschen sich vom Satan leiten lassen und das Evangelium missverstehen wollen. Denn wie ich schon erwähnt habe, ich bin unglaublich dankbar für diese Vision und all die dort enthaltenen Wahrheiten, die für mich ja fast schon selbstverständlich sind heute, aber so einen großen Unterschied trotzdem in meinem Leben machen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir sehen oder zu uns zumindest uns nicht davor verschließen, auch die Opfer zu sehen, die für so etwas gebracht wurden, damit wir es vielleicht dann doch nicht zu selbstverständlich nehmen, was damals geschehen ist.
Ja, heftig. Das kann man sich nicht vorstellen heute, wie das damals gewesen sein muss.
Ja, was für eine Freiheit wir haben, unsere zumindest in diesem Teil der Welt, unsere Religion, unseren Glauben zu leben.
Ja. Denk mal noch dreimal darüber nach, wie groß das Opfer wirklich ist, sonntags kein großes Frühstück zu machen oder so, sondern in die Kirche zu gehen. Oder
ja, und nur einen Wochenendtag ausschlafen zu können.
Richtig.
Oder so Geschichten.
Oder andere Sachen, ne? Mhm. Ja. Ja, eine heftige Geschichte oder ein heftiger Rückblick auf das, was die Heiligen damals durchmachen mussten. Vor allem Joseph und Sidney natürlich, aber auch echt Hochachtung vor Emma und all den anderen Mitgliedern, die das miterlebt haben und die echt fest geblieben sind, standhaft geblieben sind und weiter am Evangelium festgehalten haben, an diejenigen, die wirklich ja, tapfer geblieben sind in ihrem Zeugnis und im Evangelium. Du hast schon die drei Reiche einmal beschrieben. Und das ist letztendlich das, also viel anderes gibt es nicht in diesem Abschnitt. Es geht um die drei Reiche, um das Celestiale, das Terrestriale und das Telestiale Reich. Und wie du liebe ich diese Offenbarung auch. Du hast es ja eben schon zusammengefasst, deshalb werde ich das jetzt nicht nochmal zusammenfassen, wer in welches Reich kommt. Und ihr könnt das natürlich auch nochmal nachlesen in Leon Bündnisse 76. Da ist es ziemlich detailliert aufgeschrieben, für wen welches Reich letztendlich vorgesehen ist. Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, ist mir ein Gespräch in den Sinn gekommen, das ich vor ein paar Monaten, wahrscheinlich ist es mittlerweile schon her, mit unserem Bruder hatte. Wir sind ja vier Geschwister, zwei Brüder, zwei Schwestern. Und unser jüngerer Bruder, also mein älterer, dein jüngerer Bruder, der ist von uns Vieren kein Mitglied mehr. Der ist in seiner späten Jugend ausgetreten aus der Kirche und glaubt nicht daran. Aber er ist trotzdem ein wundervoller Mensch, der sehr starke Prinzipien hat, der sehr starke Werte und Wertvorstellungen hat und nach denen lebt. Und ich war auf Instagram unterwegs. Einen Tag habe ich ein Video gesehen von einem jungen Mann, der erzählt hat, wie er zu einer Zeit auch nicht in der Kirche war oder inaktiv war oder so. Und er erzählte von einer Nachricht, die seine Schwester ihm geschrieben hatte. Und sie hatte sowas geschrieben um den Dreh, dass sie hofft, dass er sich noch einmal damit befasst, mit dem Thema, mit dem Evangelium, denn dass der Himmel nicht der Himmel wäre. Guck. Moment. Dass der Himmel nicht der Himmel wäre ohne ihn. Und das, ich konnte nicht anders. Unser Bruder, der ist offen, also der kennt unseren Glauben. Wie gesagt, der ist auch in der Kirche aufgewachsen bis zu einem gewissen Alter. Der ist jetzt nicht fremd. Und ich konnte nicht anders, als ihm dieses Video zu schicken. Das ist normalerweise nichts, worüber wir jetzt häufig sprechen, wenn wir zusammen sind. Weil ich weiß, er hat seine Ansichten und er weiß, ich habe meine Ansichten. Aber ich konnte einfach nicht anders. Und ein paar Tage später hat er mich angerufen und wir haben darüber gesprochen. Und er stellte die Frage so an mich, aber auch an die Lehre, an das Evangelium, dass er sagte, er versteht nicht, warum es nicht reicht, eine gute Person zu sein, ein guter Mensch zu sein. Er sagte, warum muss ich in einer Kirche sein, in dieser Kirche? Warum muss ich an Jesus glauben, wenn ich doch dieselben Neigungen habe, dieselben moralischen Ansichten? Ich meine, ein paar unterscheiden sich natürlich schon, aber dass er sagt, ich möchte, dass niemandem irgendetwas Schlimmes angetan wird. Ich möchte jedem die Freiheit lassen, sich selbst zu entscheiden. Dass niemand verletzt wird durch jemand anderen und dass wir einander lieben und dass wir liebevoll und freundlich miteinander umgehen. All diese Sachen, mit denen stimmt er komplett überein. Aber sagt er, warum brauche ich dafür Kirche? Warum brauche ich einen Tempel? Warum muss ich getauft sein? Warum brauche ich das alles? So dieses ganze Drumherum, um gemeinsam mit dir im Himmel zu sein, die du das ihr ganzes Leben lang gemacht hast. Also warum macht ein liebender Gott, der mich anscheinend genauso liebt wie dich, sagte er, warum macht er diesen Unterschied? Und ich habe ein bisschen gebraucht und ich konnte ihm das nicht sagen, was ich irgendwann erkannt habe, weil ich in dem Moment keine Antwort hatte für ihn. Ich habe versucht, ihm zu erklären, was es bedeutet, was die Unterschiede sind, aber ich konnte nicht so richtig das erklären. So, und als ich jetzt diesen Abschnitt wieder gelesen habe, ist mir dieses Gespräch wieder in den Kopf gekommen, wie schon gesagt. Und ich habe mich da mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt. Und vielleicht hättet ihr eine bessere Antwort gehabt als ich. Aber mir ist klar geworden, was der Unterschied ist. Und zwar ist der Unterschied Jesus Christus. Und ich wünschte mir, wäre das in den Kopf gekommen in dem Moment. Aber das ist der Unterschied. Der einzige Weg zum Vater im Himmel zurück ist durch Jesus Christus. Mit Jesus Christus unserer Seite, durch sein Sühnopfer. Durch die Umkehr, die vollständig vollzogen wird. Vollständig durchschritten wird. Und so eine Umkehr ist nur möglich, wenn wir das Sühnopfer Jesu Christi annehmen. Wenn wir Jesus Christus annehmen. Und man könnte sagen, ja gut, dann glaube ich an Jesus Christus und an das Sühnopfer. Warum reicht das nicht? Und das ist das, was wir eigentlich hier in diesem Abschnitt lesen. Hier finden wir die Antwort. Es gibt viele Kirchen, christliche Kirchen, die glauben, dass das reicht. Dass es reicht, dass wir an Jesus Christus glauben und an sein Sühnopfer. Dass wir vielleicht als Baby getauft werden, wir sind da Teil der Kirche. Und solange wir an Jesus Christus glauben und eine gute Person sind, ja, ist es nicht so wichtig, was wir sonst noch machen. Und dass es keine anderen Anforderungen gibt als einfach der Glaube an Jesus.
Und auch ein Glaube, der halt eher ein Gedanke ist, als was wir unter Glauben verstehen. Ne? Also ja. Etwas zu tun, etwas, was Handeln auslöst. Ne?
Richtig. Daran einfach zu glauben, dass er hier gelebt hat auf der Erde. Auch daran zu glauben, dass er für uns gestorben ist. Aber eben zu glauben, dass es diesen Moment gibt, wo wir anfangen an Jesus zu glauben, wo wir ihn annehmen. Und ich habe schon oft gehört, dass viele sagen, ich bin zu Christus gekommen und er hat mich errettet. Als wäre an dem Punkt, wo sie zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, dass dieser Moment ausreichend war dafür, dass sie zum Vater im Himmel oder zu Jesus Christus zurückkommen können, in den Himmel kommen letztendlich. Aber wir wissen, dass es nicht so ist. Und das ist nicht nur neuzeitliche Offenbarung, sondern das lesen wir auch schon im Neuen Testament. Jesus Christus sagt, dass es keinen anderen Weg gibt als durch ihn und dass es nur seinen Namen gibt und dass wir an ihn glauben müssen, aber dass Glaube ohne Werke tot ist. Und mit dem Glauben an Jesus Christus kommen die Bündnisse, die wir hier auf der Erde haben. Und es war schon immer so. Also wenn wir in das Alte Testament gehen, damals sah das anders aus, aber die 10 Gebote zu halten und diese ganzen Anforderungen zu haben, nur so und so viele Schritte am Sabbat zu gehen, nur das und das zu essen, so und so sich zu verhalten, wenn man unrein ist, also diese Rituale zu haben und so weiter. Es gab ja so viele, natürlich auch Traditionen, aber auch viele Gebote, die die Juden befolgt haben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt einfacher war als das, was wir heute haben, das höhere Evangelium.
Es war einfach auch irgendwie enger, ne? Es war das zeitliche Gesetz.
Ja.
Also einfacher in der Durchführung. Es gibt immer so einen Unterschied, ne? Es war simpler vielleicht in was habe ich zu tun, aber ob es einfach in der Durchführung war, das weiß ich nicht, ne? Das hängt vielleicht von jedem selbst so ab.
Ja, das stimmt. Im Abschnitt 76 in Vers 69, das ist einer der Verse, wo beschrieben wird, wer in das zelestiale Reich kommt. Dort steht, das sind diejenigen, die gerechte Menschen sind, vollkommen gemacht durch Jesus, den Mittler des neuen Bundes, der mit dem Vergießen seines eigenen Blutes dieses vollkommene Sühnopfer bewirkt hat. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum reicht es nicht, ein guter Mensch zu sein? Warum brauchen wir Jesus Christus dazu? Warum brauchen wir die Kirche? Aber das ist nicht alles, was es braucht, um in das zelestiale Reich zu kommen. Wir wissen, dass die Bündnisse, die wir heute haben, dass nicht alle Menschen diese Bündnisse zur Verfügung hatten. Die Taufe war das Einfachste, was gemacht werden konnte. Ne? Also man braucht Wasser und man braucht einen würdigen Priestertumsträger. Auch das war nicht immer vorhanden. Also auch das Priestertum war nicht immer auf der Erde. Ja. Das heißt, viele Taufen, die vollzogen wurden und immer noch werden heutzutage, sind nicht mit der richtigen Vollmacht ausgeführt worden. Aber wir wissen, dass alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben und noch leben werden, die Möglichkeit bekommen werden, diese Bündnisse einzugehen. Und mich hat auch interessiert, warum es wichtig ist, diese Bündnisse einzugehen. Also warum reicht nicht nur die Taufe? Warum können wir uns nicht einfach taufen lassen und dann versuchen, einfach gute Menschen zu sein? Warum brauchen wir das Endowment? Warum brauchen wir überhaupt Tempel? Und warum ist die Siegelung wichtig? Und würde den Rahmen sprengen, da jetzt auf alles intensiv einzugehen. Aber über das Endowment liest man viel, dass es eine Macht ist, die uns hilft, im Alltag Jesus Christus besser nachzufolgen. Und ich dachte, aber wenn es uns nur hilft, Jesus Christus nachzufolgen, warum brauchen wir es dann in der Ewigkeit? Weil da sind wir mit ihm zusammen. Warum ist das nicht mit diesem Erdenleben zu Ende, dieses Bündnis? Wenn es nur etwas ist, was für uns hier heutzutage auf der Erde ist, warum machen wir ein Endowment für die Verstorbenen? Und in Lehre und Bündnisse 38, Vers 32, sagt der Herr, aus diesem Grund also habe ich euch das Gebot gegeben, an den Ohio zu gehen. Und dort werde ich euch mein Gesetz geben und dort werdet ihr mit Macht aus der Höhe ausgerüstet werden. Also es ist nicht nur etwas, was uns hilft, sondern es ist auch etwas, was uns Macht verleiht aus der Höhe, die wahrscheinlich unser ganzes Leben lang, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch in der Ewigkeit, bei uns bleibt, die uns verliehen wird und die uns nicht mehr genommen werden wird, außer wir verwirken sie durch unser Verhalten, durch unsere Sünden.
Mir fällt da eine der letzten Folgen ein, 126, da haben wir über Lehre und Bündnisse 59 gesprochen und es ging um Gebote und ich hatte eine Ansprache rausgesucht von Präsident Oaks aus der letzten Generalkonferenz, April 25. Und ja, er hat erklärt, ne, dass wir Gebote so Wegweiser sind und alles. Und er sprach da auch über Verordnungen und Bündnisse. Ich lese das vielleicht nochmal vor. Sagte, Verordnungen und Bündnisse sind Teil des Gesetzes, das den Weg zum ewigen Leben absteckt. Verordnungen und die heiligen Bündnisse, die wir durch sie mit Gott eingehen, sind erforderliche Schritte und wichtige Schutzgeländer auf diesem Weg. Ich gehe davon aus, dass der Zweck von Bündnissen darin besteht, dass nach Gottes Plan die höchsten Segnungen denjenigen zuteil werden, die im Voraus versprechen, bestimmte Gebote zu befolgen und diese Versprechen dann einhalten. Also einmal spricht er hier davon, dass das ein Schutz ist einfach für uns. Du hast von dieser Macht ja auch schon gesprochen. Mhm. Ja, dass diese Bündnisse uns schützen im Voraus vor Dingen, die passieren können, aber dass sie auf der anderen Seite auch nochmal so eine extra Verpflichtung sind, die wir eingehen, dem Herrn gegenüber. Also die Gebote sind das, wo wir wissen, ja, wir halten uns da dran und dann kriegen wir das dafür. Und die Bündnisse sind nochmal so ein Schritt weiter, weil vielleicht nicht alles davon oder vieles davon überhaupt nicht erfüllt wird, bevor wir dieses Leben verlassen. Also man sieht vielleicht, oder der Herr sieht dann vielleicht noch so eine bestimmte Hingabe, die wir ihm geben können dadurch. Nochmal eine stärkere Bestätigung unseres Glaubens, nochmal ein aktiveres Handeln in unserem Glauben durch die Bündnisse. Und die uns ja vorbereiten darauf, jemand zu werden, jemand zu sein, ein Gott zu sein und nicht einfach irgendwo auszuruhen.
Ja, ja, und das geht eben auch über, wie du gesagt hast, über dieses Leben hinaus, ne? Weil unser Leben, unser Verhalten ist danach ja nicht vorbei.
Ja.
Diese Verpflichtung, Gott weiter nachzufolgen, ist für die Ewigkeit notwendig für uns und unser Bestes da zu tun. Mhm. Aber ich bin noch über ein Zitat gestolpert, das ich online gefunden habe, aber ich glaube, dass der Leitfaden dazu ist, dass die Grundbegriffe des Evangeliums. Ich werde das aber natürlich auch in den Shownotes verlinken. Dort steht unter Endowment ein Zitat von Brigham Young, das ich sehr interessant fand. Er hat gesagt, das Endowment besteht darin, im Haus des Herrn alle heiligen Handlungen zu empfangen, die ihr braucht, um nach dem Hinscheiden aus diesem Leben zurück in die Gegenwart des Vaters zu gelangen, vorbei an den Engeln, die als Wächter aufgestellt sind. Denn ihr könnt ihnen die Schlüsselwörter, Zeichen und Kennzeichen geben, die zum heiligen Priestertum gehören und eure ewige Erhöhung erlangen. Auch interessant, ne?
Ja, es ist also auch ein Handwerkszeug für uns, ne?
Ja, genau. Die im Tempel waren, die wissen, worum es geht. Die Wörter, Zeichen und Kennzeichen, vor denen hier gesprochen wird, etwas, was wir dort lernen und was anscheinend nicht nur für diese Zeit auf der Erde ist, sondern auch etwas, was uns wirklich, wie du sagst, ne, dieses Wissen, was uns dazu bringt, ganz praktisch durchzukommen durch dieses Tor oder vorbei an den Engeln, wie er hier sagt, ne?
Ich muss auch daran denken, dass wir ebenfalls, ja, um jetzt nicht zu sehr darauf einzugehen, aber eigentlich dadurch auch schon hier auf der Erde lernen, zu erkennen, was vom Satan kommt und was vom himmlischen Vater kommt. Und da musste ich wieder in die Fragen von unserem Bruder denken, was der Unterschied ist, warum ich nicht einfach ein guter Mensch sein kann. Und schon als du das erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht, das hat vielleicht eine Zeit lang, war das leicht, aber mittlerweile ist es so schwer zu erkennen, was einen guten Menschen ausmacht oder was gut ist in dieser Welt.
Ja.
Ne? Die klassischen Themen, Ehe, Familie, Gender oder sexuelle Orientierung, das sind Sachen, die sich gut anhören, Akzeptanz für alles, ne? Und Leute nicht zu verurteilen und zu verfolgen für diese Dinge, das ist natürlich auf jeden Fall gut und richtig, dass wir heute in so einer Lage sind. Aber deswegen alles abzuhaken und alles gut zu heißen, was passiert. Also ich finde das schon mit dem Evangelium manchmal schwierig, da den Weg zwischendurch zu finden, ne, was ist gut und was ist schlecht.
Mhm.
Und deswegen ist dieses, ja, warum reicht es nicht, ein guter Mensch zu sein, schwierig, weil wir manchmal gar nicht wissen, was ist gut oder Schwierigkeiten haben, das ohne den Herrn zu erkennen.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Also, weil lange Zeit war es so, dass das Rechtssystem auch auf der Bibel aufgebaut wurde. Ne? Also, dass eigentlich die Gebote des Landes oft wirklich 1:1 mit den 10 Geboten zum Beispiel gleichzusetzen waren. Ne? Also, auch Ehebruch zum Beispiel war etwas, was bestraft wurde vom Gesetz lange Zeit. Und das ist heute, wir haben immer noch manche Dinge, aber nicht alles. Also gerade Sexualität, das Gesetz der Keuschheit, wie du gesagt hast, die Ehe als Institution. Aber auch solche Sachen wie, du sollst nicht töten. Auch da gibt es heute manche, ne, wo gesagt wird, okay, das sind mildernde Umstände, was auch immer. Wie du das gesagt hast, die Welt ist heute kein Maßstab mehr dafür, was gut ist und was nicht gut ist, weil alles gut klingt oder vieles.
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man in so einer milden Umgebung lebt wie wir, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Aber es gibt Orte in der Welt, ja, wo die Regierung Dinge tut, von denen wir sagen würden, nein, das ist falsch. Ne? Also wenn man politische Gefangene tötet, die andere Meinungen haben oder so, ne? Oder wenn wir in unserem eigenen Land ein paar Jahrzehnte zurückgehen, da konntest du auch nicht blind sagen, das, was von der Gesellschaft akzeptiert ist, ist okay, ne? Also die Juden zu töten oder Menschen mit Behinderungen oder was weiß ich, ne? Und verschiedene andere Dinge.
Ja.
Und ich denke, auch unabhängig von Religion ist es heute trotzdem immer noch schwierig zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, weil Gut, dann bin ich vielleicht dagegen, dass man fremd geht. Also das kann ich auch ohne Religion, ne? Dass das die Ehe nicht gebrochen wird oder eine Beziehung, selbst wenn es nicht die Ehe ist, ne? Dass man dem anderen nicht fremd geht. Aber andere finden das vielleicht nicht so schlimm oder andere leben eine offene Ehe, was du nicht mit dir vereinbaren kannst, ne? Also ja. Das sind so Sachen. Oder wie weit geht, ich lebe so, wie ich das möchte. Also ne, ja. Ich gehe immer danach, was mir gut tut. Geht das 100%? Ne? Ich tue immer, was mir gut tut. Oder reicht das nur bis zu den Grenzen der anderen Menschen? Oder ist das dann auch irgendwann egal? Mhm. Also selbst diese Dinge sind auch ohne Religion schon schwer in Einklang zu bringen, für die ganze Menschheit zu sagen, das ist gut und das ist böse.
Ja. Ne? Ja, wie der Herr immer wieder uns erinnert, sind wir kleine Kinder, die jemanden brauchen, der ihnen sagt, das ist gut und das ist schlecht.
Ja.
Gerade heute, gerade wie du gesagt hast, es ist so schwer. Ich bin so dankbar, das Evangelium zu haben, weil in dieser Welt herauszufinden, was ist richtig und gibt es richtig überhaupt, ja. Ne, das ist ja dann das auch, was viele sagen, gibt es richtig überhaupt, gibt es nur richtig für mich. Heutzutage ist es nicht mehr ultimative Wahrheit. Viele weichen ja schon von der biologischen Wahrheit ab, von Fakten, die wirklich nachweisbar Fakten und Wahrheit sind. Und die sagen, akzeptiere ich nicht als Wahrheit. Ich habe meine eigene Wahrheit. Ich suche mir das aus.
Ja, genau.
Und versuch mal in so einer Welt das zu treffen, was uns dazu befähigt, zum Vater im Himmel zurückzukehren.
Ja.
Blind, wenn du danach gehst. Und das nächste Bündnis, das wir eingehen, ist die Siegelung. Auch da will ich jetzt nicht super viel darauf eingehen, aber die ewige Ehe, die Siegelung an jemand anderen. Und mir ist klar geworden, als ich darüber nachgedacht habe, weil ich dachte, ja, man kann doch einfach heiraten, okay, das ist wichtig, kann man so sehen und man kann sagen, die Familie ist wichtig und es ist wichtig, dass man monogam lebt und treu in einer Ehe. Warum ist die Siegelung so wichtig? Und wenn wir mal von den Vorteilen absehen, die es für diese Erde hat und auch für die Ewigkeit, dass wir aneinander gebunden sind für die Ewigkeit, wurde ich selbst so ein bisschen daran erinnert, dass eigentlich nur derjenige die Ehe schließen kann, der die Ehe eingeführt hat. Heute ist es ein bisschen anders und auch die Kirche und der Herr akzeptiert und nimmt auch eine Ehe vor dem Gesetz an, als eine Beziehung, ne, als eine Ehe. Aber auch vor dem Gesetz kann uns nicht einfach irgendjemand aneinander binden. Und genauso kann uns auch vor Gott nicht einfach irgendjemand aneinander binden. Wir brauchen dafür das Priestertum, wir brauchen dafür den Tempel. Und letztendlich, wie gesagt, ist es der Vater im Himmel, der ursprünglich die Ehe eingeführt hat. Und vor ihm ist die Ehe vollständig und gültig. Das bedeutet, wenn wir in einer vollkommenen Welt leben würden, würden wir alle sowieso im Tempel gesiegelt werden. Wenn wir Zion hätten, dann wäre der Ort, wo wir hingehen würden, um zu heiraten, nicht zum Standesamt, sondern in den Tempel. Weil das der Ort ist, wo wir die Vollmacht finden, um Recht mäßig miteinander verheiratet zu sein. Und für den Vater im Himmel gibt es nicht, okay, jetzt hier für diese Zeit und für die Ewigkeit, für den Vater im Himmel ist alles ewig. Also ist eigentlich die ewige Ehe die originale, richtige Ehe, die wir eingehen.
Ich muss ja daran denken, also ich meine, in den USA oder wahrscheinlich auch anderen Ländern ist es ja so, dass du auch, das reicht in den Tempel zu gehen. Es ist ja hier einfach vom Gesetz nicht anerkannt als Ehe.
Genau.
Aber ich musste daran denken, an eine Situation, die ich jetzt zuletzt bei The Chosen gesehen habe, aber die ist aus der Schrift, dass die Pharisäer den Herrn ja fragen, ob es falsch ist, Steuern zu zahlen. Und ich erkläre gleich noch, wie ich darauf komme, aber er sagt ja dann, wessen Bild ist hier auf der Münze? Und dann gibt dem Kaiser doch, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und ich musste ein bisschen daran denken, weil ich mir gedacht habe, ja, der Herr nimmt auch sagt die Ehe, die jetzt gesetzlich geschlossen ist, ist für mich auch eine Ehe.
Und das Gesetz der Keuschheit.
Genau, in der Hinsicht, dass das Gesetz der Keuschheit, genau, für das Gesetz der Keuschheit. Aber das ist eine weltliche Ehe und das bleibt auch in der Welt. Und wenn wir mehr wollen, dann muss es vor ihm geschlossen werden.
Ja.
Also das ist so dieser Punkt, wenn man sich vielleicht fragt, was denn da jetzt der Unterschied wäre und warum der Herr dann das anerkennt, trotzdem als Ehe. Da musste ich dann daran denken. Ne?
Ja, eigentlich liebevoll und gütig, ne?
Ja.
Dass er sagt, okay, es gibt diese Trennung und trotzdem, also wenn ihr in einer rechtschaffenen Ehe lebt und euch daran haltet, dann erkenne ich das an. Und das ist, ne, das ist für mich in Ordnung. Ich meine, die Menschen hatten auch lange, lange keine andere Möglichkeit. Weil
ja.
Wie lange hatten wir das Evangelium und das Priestertum nicht auf dieser Erde, ne? Aber diese Ehe, wie du gesagt hast, es ist keine vollständige, vollkommene Ehe, ohne den Vater im Himmel damit einzubeziehen, seine Macht, die uns miteinander verbindet. Weil das ist Letztendlich dafür ist sie da, die Ehe. Nee, um uns nicht nur hier auf dieser Erde zu verbinden, sondern auch für die Ewigkeit. Und wenn wir das daran denken, dann funktioniert auch eigentlich alles andere. Also dann ist die Taufe notwendig, weil das sowieso der erste Schritt ist, um zu Jesus Christus zu kommen. Aber wir können auch nur gesiegelt werden und eine Tempelehe eingehen, wenn wir das Endowment vorher haben. Also es ist ein bisschen dieser Prozess. Wir kommen zu Jesus Christus, wir zeigen ihm, wir lieben ihn, wir wollen umkehren, wir sind umgekehrt, wir lassen uns taufen, wir nehmen vom Abendmahl regelmäßig, wir kehren weiterhin um und dann kommt der Part, wo wir uns selbst entwickeln und wo wir selbst erstmal alleine ein Bündnis mit dem Vater im Himmel eingehen und sagen, ich will versuchen, alles zu tun. Ich weihe dir alles. Ich halte höhere Gesetze ein noch, um dann bereit zu sein für die Ehe, für die ewige Ehe. So ein bisschen, wie wir uns Zeit nehmen, um selber aufzuwachsen. Es ist wie so ein Hereinwachsen in das Leben mit Gott zusammen. Erst das Endowment und dann zusammen mit einem Partner.
Richtig, denn ich finde, für diese ganze Fragestellung, warum Bündnisse, warum ist der Himmel so und so, am allerzentralsten eigentlich immer wieder dieses Prinzip, dass es kein Ausruhen, keine Belohnung ist, sondern dass wir vorbereitet werden auf eine Aufgabe, dass wir ausgebildet werden. Mhm. Und dass natürlich dann Dinge von uns verlangt werden, wenn wir später auch eine Aufgabe bekommen, die nämlich ist, ein Gott zu sein. Also wenn ich eine Berufsausbildung mache, dann würde ich ja auch nicht sagen so, ja, hä, wieso muss ich denn jetzt diese Prüfung machen, damit entschieden wird, ob ich nachher diesen Beruf ausüben darf oder nicht oder ob ich einfach nur den Beruf habe oder ob ich eine Meisterprüfung schaffe oder so. Warum brauche ich denn eine Meisterprüfung, um andere belehren zu können? Das ist eigentlich das beste Beispiel, ne? Ich habe einen Beruf gelernt, ich bin ja ein Mensch, aber wieso brauche ich jetzt eine Meisterprüfung? Warum muss ich dafür nochmal extra lernen, nochmal Geld investieren? Warum gibt ihr mir nicht einfach den Meisterbrief? Nein, so funktioniert das nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der, das würde uns auch nicht logisch erscheinen. Das ist halt das, was das Evangelium auch geändert hat, die Fülle des Evangeliums zu haben, zu wissen, dass wir jemand werden können, so kontrovers das für viele andere Kirchen ist, dass wir ja daran glauben, ein Gott werden zu können, macht es doch den Unterschied im Erlösungsplan, zu verstehen, warum diese Sachen so sind, den Unterschied für die Aufteilung des Himmels.
Ja. Ja, das ist ein Megabeispiel und auch das, was mir oft in den Kopf kommt. Ne, von wem möchte man sich gerne operieren lassen?
Ja.
Von jemandem, der die Schule vielleicht abgebrochen hat und seitdem sich von Job zu Job hangelt, aber trotzdem auch an die Biologie glaubt und sagt, ja, ich glaube, dass wenn ich hier schneide, dass dann Blut rausfließt. Ich glaube schon an die Prinzipien, dass es wichtig ist, dass alles irgendwie vernünftig funktioniert.
Ja.
Oder von jemandem, der wirklich richtig ausgebildet wurde, der alles abgeschossen hat, der dafür Opfer gebracht hat, der Erfahrung hat, ne, ja.
Ja, da fällt mir so ein Video ein, das ich zuletzt gesehen habe, wo es hieß, wir sollten uns jetzt alle sehr gesund ernähren, denn die Ärzte der Zukunft haben ihre Ausbildung mit ChatGPT abgeschlossen. Also.
Ja, ganz schön makaber, aber ja. Irgendwo wahr, ne? Man möchte jemanden haben, am liebsten die Besten.
Der das nicht geschenkt bekommen hat.
Richtig. Und die besten Handwerker, das sind diejenigen, die Erfahrung haben, wie du gesagt hast. Das sind diejenigen, die das wirklich gelernt haben. Ja, ne, halt, wie du es gesagt hast, ein Gott zu werden oder eine Göttin. Das ist ein Anspruch, das zu tun, was der Vater im Himmel tut. Also ich bin da nicht bereit für. Längst nicht.
Ja, ist die Sache, wollen wir selber das auch, ne?
Ja. Aber ich meine, wir gehen davon aus, dass es der Weg ist, am glücklichsten zu werden, auch
richtig,
wenn es anstrengend ist und schwierig ist wahrscheinlich für den Vater im Himmel. Also was der mit mir schon alles aushalten muss, das reicht schon. Schließlich möchte ich noch auf einen zentralen Unterschied noch eingehen, den wir hier auch in Leon Bündnisse 76 lesen, zwischen denjenigen, die in das celestiale Reich kommen und in das terrestriale Reich, also in die höchste Herrlichkeit und in die zweithöchste Herrlichkeit. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass auch das celestiale Reich nicht bedeutet, ein Gott zu werden, also dass auch in der celestialen Herrlichkeit es noch drei unterschiedliche Herrlichkeiten gibt.
Ja.
Dass nur, weil wir ins celestiale Reich kommen, bedeutet das nicht unbedingt, dass wir eine ewige Familie haben können oder haben und dass wir ein Gott werden oder eine Göttin, sondern das ist noch erfordert, in den höchsten Rang zu kommen. Aber ein Teil der Antwort, die ich meinem Bruder damals gerne gegeben hätte noch, wenn mir das in dem Moment eingefallen wäre oder ich besser vorbereitet gewesen wäre, ist etwas, was wir in Abschnitt 76, 79 lesen. Das sind diejenigen, die im Zeugnis von Jesus nicht tapfer sind. Darum erlangen sie nicht die Krone über das Reich unseres Gottes. Tapfer zu sein im Zeugnis von Jesus Christus. Ein zentraler Unterschied. Die Definition von den Menschen, die ins terrestrielle Reich kommen, ist eigentlich sehr, sehr gut. Also es sind sehr gute Menschen. Das, was worüber wir hier unter anderem heute sprechen, die in die terrestrielle Herrlichkeit kommen, das sind immer noch wundervolle Menschen und auch Menschen, die nicht eine Zeit lang in die äußere Finsternis geworfen werden. Wir wissen ja, dass es unterschiedliche Menschen gibt im Geistergefängnis. Manche, die einfach darauf warten, belehrt zu werden. Manche, die es auf der Erde verwirkt haben und die darauf warten, bei der zweiten Auferstehung hervorzukommen. Also diejenigen, die in die telestiale Herrlichkeit kommen. Aber eben, was der zentrale Unterschied ist, dass sie eben nicht tapfer sind im Zeugnis an ihnen. Aber was bedeutet eben dieses Tapfersein? Und Bruce R. McConkie hat dazu einiges gesagt. Ich will nicht alles vorlesen, aber er hat zum Beispiel gesagt, es bedeutet, dass wir mutig und unerschrocken sind, dass wir all unsere Kraft, Energie und Fähigkeiten im Kampf mit der Welt einsetzen, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Bedeutet, zu Jesus Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden und auf alles, was ungöttlich ist, zu verzichten. Gott mit all unserer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu lieben. Es bedeutet, das zu tun, was wir predigen und die Gebote zu halten, einen reinen und makellosen Dienst vor Gott zu verrichten, für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind und uns vor jeder Befleckung durch die Welt zu bewahren, unsere Leidenschaften zu zügeln, unsere Gelüste zu beherrschen und uns über das Fleischliche und Böse zu erheben. Es bedeutet, die Welt zu überwinden, wie Christus es getan hat, der unser großes Vorbild ist. Sittlich rein zu sein, den Zehnten und die Opfergaben zu zahlen, den Sabbat heilig zu halten, voller Herzensabsicht zu beten und alles, was wir haben und was wir sind, auf den Altar zu legen, wenn wir dazu aufgerufen werden. Ganz schön viel. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir das lesen, also ich habe dann das Gefühl, dass ich da nicht dran reiche. Und wie schwierig es ist, so jemand zu werden. Aber zum Glück ist das Leben hier auf der Erde noch nicht vorbei. Und wir haben noch Zeit, jeden Tag ein bisschen mehr so zu werden wie Jesus Christus. In einem Liahona-Artikel aus dem Januar 2017 von Elder Golden, einem damaligen 70er, zitiert er Jesus Christus, der gesagt hat, dass er nicht gekommen ist, um Frieden hier auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Dass wir hier nicht auf der Erde sind, um eine leichte, schöne, entspannte Zeit zu haben, sondern dass ihm nachzufolgen bedeutet, dass wir uns, wie er in der Schrift eben sagt, dass wir uns von den engsten Menschen in unserem Leben entfernen müssen. Und dass die Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, tapfer zu sein, nicht nur ihm nachzufolgen, Larifari, oder zu sagen, ja, ich glaube schon, aber ich möchte mein Ferienhaus in Babylon, wie Elder Maxwell gesagt hat, möchte ich nicht aufgeben. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen in der Welt sein, möchte einige Ansichten nicht aufgeben, solche Sachen. Sondern wirklich 100% dabei zu sein, tapfer zu sein im Zeugnis von Jesus Christus. Das kann schwere Sachen bedeuten, mit der Familie auseinanderzugehen oder Freunden auseinanderzugehen, allein dazustehen manchmal. Aber Jesus Christus hat gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und ich glaube, es ist nicht nur das Leben, was wir verlieren, sondern alles in diesem Leben. Gute Menschen werden in den Himmel kommen, in einen Teil des Himmels. Und das ist das Coole. Also wenn wir Menschen haben in unserem Umfeld, Familienmitglieder, die gute Menschen sind, auch wenn sie sich von Jesus Christus abgewendet haben, so werden sie trotzdem in eins dieser drei Reiche kommen. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht gnädig und liebevoll? Und wie Joseph gesagt hat, selbst das telestiale Reich ist so wunderschön, also das niedrigste der drei Reiche ist so wunderschön im Vergleich zu dem Leben auf der Erde und im Vergleich zu der Erde, dass er es nicht erklären kann, dass er es nicht aussprechen kann, diesen Unterschied, wie wundervoll es dort ist. Also können wir trotzdem auf einen Teil des Himmels für diese Menschen hoffen. Aber weiter können sie und wir nicht kommen, wenn wir nicht tapfer sind im Zeugnis von Jesus Christus. Und das bedeutet, viel aufzugeben. Viele Segnungen, viele Möglichkeiten, viel Entwicklung, die wir noch vor uns haben, aufzugeben. Und ich möchte uns einladen, weiterzuarbeiten und weiter daran festzuhalten. Auch wenn wir Sorgen haben, dass wir es nicht schaffen, trotzdem weiter zu kämpfen, weiterhin umzukehren und weiterhin in die Richtung zu gehen und Jesus Christus weiterhin nachzufolgen. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.